Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wieder einmal ein Jahr vorüber, 2017 ist Vergangenheit und es waren viele Ereignisse auf politischer Ebene, aber mit Sicherheit auch auf der persönlichen Ebene. Wenn ich Sie jetzt einmal fragen würde, was waren Ihre Sternstunden 2017 und Sie würden jetzt mal die 12 einzelnen Monate Revue passieren lassen, was würde Ihnen da alles in den Kopf kommen? Was geht am inneren Auge vorüber? Was waren Ihre Highlights 2017? Und mit welcher Hoffnung, natürlich fragen wir jetzt dann auch, gehen Sie in dieses Jahr 2018? Für den einen ist es vielleicht die Hoffnung auf, einen Karrieresprung. Für den anderen vielleicht eine Gehaltserhöhung und für wieder einen anderen vielleicht ein lang ersehnter Heiratsantrag. In meiner Verwandtschaft war das tatsächlich so, dass am Jahresübergang, frisch zum neuen Jahr, ein Heiratsantrag einging. Auf welche Sternstunden 2018 hoffen Sie? Ist es vielleicht eher die Befreiung von den körperlichen Schmerzen, die schon so lange andauern? Oder vielleicht die Hoffnung auf diesen lang ersehnten Abschluss, an dem Sie arbeiten? Wiederum ein anderer denkt vielleicht bei Sternstunden etwas globaler an politische Ereignisse, wie zum Beispiel das von 1989, wo Ost- und Westdeutschland lange getrennt wieder vereint wurden. Möge sich Gott in diesem Jahr auch über die Politik in Deutschland, über unserem Volk erbarmen und echte Sternstunden schenken. Doch wenn wir von Sternstunden reden, was versteht man eigentlich unter Sternstunden? Was verstehen Sie unter Sternstunden? Sternstunden werden auf ganz unterschiedlicher Ebene beobachtet. Ich habe schon gesagt, in persönlichen Ebene, aber auch Ebenen der ganzen Menschheit. Und es gibt einen Klassiker von einem österreichischen Schriftsteller namens Stefan Zweig, der vor etwas länger, 1927, ein Buch verfasst hat mit dem Titel Sternstunden der Menschheit. Darin berichtet er 14 historische Ereignisse, die er als Sternstunden der Menschheit deklariert und sie etwas in eine Novelle verpackt. Und zwei Stück berichte ich Ihnen hier gerade einmal. Für Zweig war zum Beispiel die Eroberung von Byzanz, wir kennen das als Istanbul heute, 1453 durch die Türken, eine Sternstunde. Das Ende des Byzantinischen Reiches, Osmanische Reich kam auf, Zweig sah darin eine Sternstunde. Wieder etwas weiter in der Geschichte erwähnt er die Schlacht um Waterloo. War eine Schicksalsstunde Frankreichs tatsächlich und es kam zum Ende des französischen Großreichs. Zweig sah auch darin eine Sternstunde. Und im Vorwort seines Werkes beschreibt er das Wesen einer Sternstunde mit den folgenden Worten. Solche dramatischen, geballten, solche schicksalsträchtigen Stunden, in denen eine zeitüberdauernde Entscheidung auf ein einziges Datum, eine einzige Stunde und oft eine Minute zusammengedrängt ist, sind selten im Leben eines Einzelnen und selten im Lauf der Geschichte. Ich habe sie so genannt, weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen. Und das, ihr Lieben, bringt uns mitten hinein in unseren heutigen Predigttext. 1. Mose 15. Das ist unser heutiger Predigttext, der beide Aspekte in sich trägt. Sowohl die persönliche Sternstunde, aber auch eine heilsgeschichtliche Sternstunde inmitten einer endlos scheinenden Wartestunde. Wir finden den Text in 1. Mose 15, Sie haben ihn vor sich. Und wir wollen von diesem Protagonisten Abraham heute lernen, was Sternstunden betrifft unter der Überschrift, wie Wartestunden zu Sternstunden werden. Wie werden aus Wartestunden Sternstunden? Und ich beginne mit den ersten drei Worten von 1. Mose 15. Ich lese nach Schlachterübersetzung, hier heißt es, nach diesen Begebenheiten. Abraham war ein erfolgreicher Kriegsmann gewesen. Das hatte er gerade erst wieder in Kapitel 14 unter Beweis gestellt, indem er seinen Neffen Lot befreit hat aus der Hand vieler heidnischer Könige. Und wir müssen drei Kapitel zurückgehen, wo der Beginn von Abraham gewesen ist. Gott ruft ihn heraus aus dem Heidenmeer, heraus aus dem Vielgötterglauben. Und er macht ihn zum Segenskanal für die ganze Menschheit. Abraham folgt Gottes Auftrag in Richtung Kanaan und er geht mit seinem Neffen und teilt sich, wo er dann ankommt, das Land mit Lot. Lot wählt das fruchtbare Land und derjenige, der das bessere Feld hat, der hat auch die besseren Feinde. Und tatsächlich, Lot wird gefangen genommen mit seiner ganzen Gefolgschaft und weggeführt von den Königen aus dem Norden. Nun, Lot war in Not und Abraham kommt sofort. Er macht sich auf, 318 erprobte Kriegsmänner und sie befreien die Gefangenen in überragender Schnelligkeit. Und genau in diesem Moment, Abraham befindet sich auf der Rückreise, begegnen ihm zwei Könige. Ein priesterlicher König, Melchisedek, berichtet uns die Bibel, und dieser segnet Abraham. Aber es kommt auch ein anderer König, König von Sodom. Dieser kommt Abraham entgegen und schlägt ihm einen ökumenischen Vertrag vor und sagt, komm, lass uns doch gemeinsame Sache machen. Du behältst dieses Hab und Gut, aber mir gibst du bitte die Seelen. Abraham antwortet mit einem klaren Statement, Kapitel 14, 24, nichts für mich. Er lehnt den Kompromiss ab und geht seines Weges. An eben diese Begebenheiten knüpft jetzt unser Bibeltext an, den ersten drei Worten. Und nach diesem Sieg ist Abraham überschattet, dunklen Wolken. Dieser strahlende Bergspitze des Sieges wird begleitet von einer dunklen Tal der Sorgen. Was Abraham hinter sich hat, das war eigentlich nur ein Nebenkriegsschauplatz. Er kämpfte eigentlich dauerhaft an einer ganz anderen Front. Und lassen Sie uns jetzt gemeinsam von ihm lernen, wie aus Wartestunden Sternstunden werden. Ich lese Vers 1 bis 3. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Ich bin mir sicher, einige von Ihnen kennen den Kinderklassiker. Vater Abraham hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham. An dieser Strophe ist an dieser Stelle in 1. Mose 15 etwas noch nicht umgesetzt. Nämlich, er heißt noch nicht Abraham, er heißt Abraham. Hier, in diesen Versen noch. Und er hat noch keine Kinder. Wir befinden uns noch an einer sehr frühen Zeit in Abrahams Leben. Und Abraham saß wortwörtlich noch auf der Wartebank. Er hatte keine Nachkommen. Das war seine persönliche Finsternis. Er hatte Zukunftsängste, wie es weitergeht. Und mitten in diese Situation hinein, mitten in dieses Kapitel, jetzt leuchtet ein erster Hinweis von Gott an Abraham in seine Wartestunde. Und wie können aus Wartestunden Sternstunden werden? Gottes erster Hinweis ist unser erster Punkt. Sieh hinein in Gottes Wort. Erster Punkt, sieh hinein in Gottes Wort. Der Text lässt vermuten, dass es wahrscheinlich Nacht war. Das geht aus Vers 5 hervor. Abraham lag vielleicht wach in seinem Zelt, auf seinem Bett, als eine Offenbarung Gottes an ihn ging. Es war kein Traum. Der Text meint wirklich eine Schau. Und manche Bibelübersetzungen verwenden auch das Wort Gesicht oder Schau. Abraham war bei vollem Bewusstsein, als Gott mit ihm sprach. Und eine Schau, das war das, was damals üblich war, wenn Gott zu Menschen sprach, als die Menschen noch keine vollkommene Bibel hatten, wie wir sie heute haben. Und Gott offenbart sich Abraham und stellt sich ihm vor. Naja, wundert man sich, Gott kennt Abraham doch. Nee, Abraham kennt Gott auch schon. Aber Gott stellt sich ihm hier mit einer eindringlichen Art vor, indem er zu ihm sagt, fürchte dich nicht. Warum soll sich Abraham fürchten? Abraham und sich fürchten, er hat doch den großen Namen. Abraham heißt übersetzt der erhabene Vater. Er war doch der mächtige Herr, der gerade erst wieder gezeigt hat, dass er in einem Blitzkrieg die Könige des Nordens in die Flucht geschlagen hat. Er hatte doch diesen großen Namen, diesen Wohlstand, Tiere, Mägde und auch eine schöne Frau. Wovor sollte sich Abraham fürchten? Wussten Sie, dass Gott tiefer sieht als unsere äußerlichen Fassaden, die sich symbolisieren in unserem guten Ruf, unserem Erfolg, unserem Wohlstand? Dieser Text zeigt es uns eindrücklich. Und all diese bisherigen Erfolge, die Abraham in seinem Leben hatte, die konnten diese Unruhe in seinem Herzen nicht zufriedenstellen. Er hatte Zukunftsängste. Und deshalb schleudert er in diese Situation, wo ihm diese Zukunftsängste die Ruhe rauben, Gottes Zuspruch, die Anfrage entgegen. O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus? Das war seine Dunkelheit. Was wäre, wenn er jetzt sterben würde? Gerade nach diesem Krieg war ihm das bestimmt vor Augen. Was wäre, wenn plötzlich die Feinde aus dem Norden wieder zurückkommen würden? Abraham befürchtete, dass sein Knecht Eliezer, der aus Damaskus sein Erbe werden würde und er sich dafür auch noch einsetzen sollte, damit es so kommt, ihn als Adoptivsohn annehmen. Und er verwendet hier ein kleines Wortspiel im Hebräischen. Das Wort Erbe und Damaskus reimt sich im Hebräischen. Und das Wort Eliezer klingt auf Nachkommen an. Also nach dem Motto, Nomen ist Omen, der von Damaskus wird mein Erbe, Eliezer, mein Nachkomme. Abraham sieht sich in seiner Kinderlosigkeit dazu gedrängt, eben diesen aus Damaskus zum Adoptivsohn zu nehmen. Aber war das auch das, was Gott für ihn bereit hatte? War das auch das, was Gott wollte? Was wir bei ihm hier finden, ist die Spannung zwischen der göttlichen Verheißung und der menschlichen Realität. Abraham war von Gott gesegnet worden und ihm wurden viele Nachkommen verheißen, aber das hat lange gedauert und es kam nicht dazu. Abraham war kinderlos und das verstand man damals als Fluch. Er lebte in dieser Spannung zwischen Gottes Verheißung und der Realität, obwohl ihn Gott doch zu einer Nation machen wollte. Und er hatte nicht mal einen Sohn. Der leibliche Erbe fehlte. Das war der, der den Namen weiterträgt. Das war der, der auch die Altersvorsorge mittrug. Aber Abraham ging es nicht um die Altersvorsorge. Der Text lässt auf was anderes noch vermuten. Nämlich sein Wort, was er hier mit verwendet. Sieh, du hast mir keinen Samen gegeben. Das klingt an die erste große Prophezeiung im Alten Testament. 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott Eva sagt, du wirst einen Samen, einen Nachkommen haben. Und dieser wird der Schlange den Kopf zertreten. Und Abraham fragte sich, wo bleibt dieser Segensträger? Unzählige Wartestunden waren vergangen, aber wo blieb er? Er nennt Gott seine Not mit Namen. Und mitten in diese Situation spricht Gott. Und was Gott ihm eigentlich sagt, ist nichts anderes als, hey, hör auf zu grübeln. Schau nicht auf dich, sondern schau auf mich. Aber was hat Gott Abraham und auch uns hier zu bieten? Was sehen wir hier, wenn er in sein Wort hineinschaut, wenn wir in sein Wort hineinschauen? Nun, was wir hier sehen, ist das erste der großen Ich Bin-Worte Gottes, die wir im Neuen Testament, vor allem im Johannesevangelium, immer wieder finden. Gott sagt zu ihm, Ich Bin. Und schauen Sie, Gottes Ich Bin-Worte stehen stets diametral entgegen unserem Ich Bin nicht. Und Gottes Ich Bin, Gott, der ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat und Ich Bin sagt, steht dem entgegen, dass wir Menschen alle, die wir sterblich sind, mal sagen müssen, ich bin nicht, beziehungsweise ich war. Und Gottes Ich-Bin-Wort ist das einzige Absolut in unserer, vergänglichen Welt, auf was wir uns verlassen können. Und Gott sagt zu Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Wie soll das nun jetzt gegen Zukunftsängste helfen? Nun, ein Schild war Abraham bekannt, er kam gerade vom Kriegsfeld. Ein Schild bietet Schutz. Unter einer Bedingung. Solange sich der Krieger hinter dem Schild befindet, kann dieses Schild ihn auch schützen. Das ist die Bedingung. Und wenn der Streiter und Schild voneinander getrennt werden, dann ist der Krieger dem Feind ausgeliefert. Und was Gott hier Abraham sagt, ist, folge du mir nach, bleibe hinter mir, dann wirst du geschützt sein. Geh nicht eigene Wege. Das Zweite, was Gott ihm zu bieten hat, ist, ich bin dein sehr großer Lohn. Naja, was hilft das dem reichen Abraham, der doch schon so viel hatte? Gott wollte Abraham nicht Geld geben. Er wollte ihm etwas geben, was keine Macht, kein Geld der Welt ihm geben kann. Und hier knüpft der Text auch an die vorangegangenen Ereignisse an. Er hat das Belohnungsangebot von dem König von Sodom abgelehnt und wurde von Melchisedek gesegnet. Und hier wird er mit dem ewigen Lohn Gottes gesegnet. Und Gott sagt, ich will dein Lohn sein. Hebräer 11, Vers 6 erinnert uns auch an diese Stelle hier, wo es heißt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gott wollte ihn belohnen mit sich selbst aus der Fülle seines göttlichen Wesens. Und Abraham kann darauf nur sagen, was nützt mir dein Lohn ohne Sohn? Darf ich an dieser Stelle persönlich werden und Sie einmal fragen, gibt es etwas, was in Ihrem Leben die Ruhe raubt? Es gibt eine repräsentative Studie der Krankenkasse DAK von 2017, die belegt, dass 80% der erwerbsfähigen Deutschen unter Schlaflosigkeit leiden. Gehören Sie auch dazu? Sind es finanzielle Schwierigkeiten, die Ihnen Probleme machen? Sind es Zukunftsängste über Ihre Arbeitssituation? Wie Sie Ihre Familie über Wasser halten sollen? Oder ist es vielleicht der Ehestreit? Die Verwandten, die einem einst so nahe standen und jetzt so fern? Oder ist es das Kind, das vom Glauben sich losgesagt hat und nichts mehr hören möchte von Jesus und sie sitzen auf der Wartebank und es geschieht nichts? Bei unseren jüngeren Zuhörern ist es vielleicht eher die Angst um anstehende Prüfungen, um Lebensentscheidungen, die jetzt anstehen, 2017, die zu Ruheräubern werden und die unter uns betagten, stehen Abraham wahrscheinlich am nächsten. Der älter werdende Körper macht nicht mehr so gut mit, lässt nicht mehr so gut die Ruhe zu. Was ist, wenn der Körper gar nicht mehr will? Ich denke, jeder kann sich mit den Zukunftsängsten Abrahams ein Stück weit identifizieren. Und schauen Sie, mitten in seiner Situation bekam er drei leuchtende Hinweise Gottes zum Trost. Der erste war, sieh hinein in Gottes Wort. Die schlichte Begegnung mit Gott in seinem Wort. Und hier ist die Anwendung für uns. Wenn Sie einmal wieder schlaflos in Ihrem Bett liegen, hören Sie auf, sich hin und her zu wälzen, mit dem Schlaf zu kämpfen. Stehen Sie auf, machen Sie das Licht an, nehmen Sie die Bibel her und schauen Sie rein in Gottes Wort. Lesen Sie darin. Lesen Sie von Gottes Verheißungen. Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Philipper 4, Vers 19, wo Paulus sagt, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christi Jesu. Lesen Sie in der Schrift und reden Sie mit Gott durch Gebet. Genau das war auch Teil der göttlichen Arznei, die Abraham hier half. Doch es war noch mehr. Und wir kommen somit zum zweiten göttlichen Leuchtstern, der uns etwas näher zu Abrahams Sternstunde führt, nämlich Gottes Trostwort geht ein zweites Mal an Abraham. Erstens haben wir gesehen, sieh hinein in Gottes Wort, war die Aufforderung. Zweitens, sieh hinauf auf Gottes Werk. Ich lese Vers 4 und 5. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Gott hat also noch etwas bereitet für seine Sorgen. Wir könnten es eine Art Glaubensstütze nennen. Gottes Wort ergeht an ihn und sichert ihm zu, du wirst dein Erbe bekommen. Und Gott führt ihn diesmal hinaus. Das zeigt, dass er wahrscheinlich sich in einem Zelt oder Ähnliches befand. Und Gott gibt ihm einen wahrhaftig leuchtenden Hinweis in seine langwierige Dunkelheit. Er sagt, sieh hinauf auf Gottes Werk. Abraham sollte sich den Sternenhimmel ansehen und er sah nach oben, aber was sah er dort? Nun, wir können das heute mit Sicherheit ein Stück weit nachempfinden, aber ich denke, in aller Luftverschmutzung und Lichtverschmutzung, die wir haben, müssen wir uns, wie sollen wir uns diesen Abend, diese Nacht vorstellen? Wahrscheinlich kein Mond, keine Wolke und die Herrlichkeit der funkelnden Sterne am Himmel, die Abraham damals sah am Firmament. Man sagt, dass man mit dem bloßen Auge ca. 6000 Sterne zählen könnte. Aber Gott wollte ihm nicht irgendwie eine Zahl damit nennen, sondern einen Vergleich. Gott sagt zu ihm, so unzählbar wie diese Sterne wird dein Nachkomme sein. Und übrigens, wenn Abraham angefangen hätte, die Sterne zu zählen, ich versichere Ihnen, dass er nicht bis zum Morgengrauen fertig geworden wäre. Was Gott ihm hier sagt, ist eigentlich eine Bestätigung von dem, was Gott ihm schon mal zugesagt hatte, Kapitel 13, Vers 16. Dort lesen wir, dass Gott Abraham sagt, du wirst Nachkommen bekommen. So zahlreich wie der Sand am Meer, wie der Staub auf der Erde. Staub und Sterne, das war etwas, was eigentlich der Nomade Abraham täglich sah. Das war ihm allgegenwärtig und diente ihm jetzt als Erinnerungszeichen, dass Gott ihn so versorgen würde, wie er es vor Augen hatte. Aber warum, fragen wir, zeigt Gott ihm jetzt hier gerade den Sternenhimmel? Nun, Gott erinnert ihn zum einen auch nochmal an den Segen Melchisedeks von 14, Vers 19. Und Abraham hat ihm darauf mit einem Bekenntnis geantwortet in Kapitel 14, Vers 22. Dort sagt Abraham, ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und darüber hinaus haben wir vorhin in der Schriftlesung was gehört? Psalm 19, Vers 2, dieses zentrale Statement von dem Psalmisten, wie er sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und verkündigen die Ausdehnung, verkündigen das Werk seiner Hände. Gottes Wort und Gottes Werk hängt sehr eng miteinander zusammen. Und wissen Sie, Gott hätte mit Abraham auch bei Tag rausgehen können und ihm die Sterne zeigen können. Aber aufgrund der Helligkeit der Sonne hätte er sehr wahrscheinlich nichts gesehen. Abraham musste bei Nacht sich die Sterne ansehen. Es musste erst die Finsternis her, damit er die leuchtende Kraft der Sterne sehen kann. Die Herrlichkeit der funkelnden Schöpfung Gottes. Aber die Sterne existieren nicht einfach um der Sterne willen. Die Sterne existieren, weil sie auf die souveräne Schöpferkraft Gottes hindeuten, dass Gott sprach und es geschah. Und Gott zeigt ihm hier seiner Hände Werk und sagt, schau mal, Abraham, das alles habe ich aus nichts gemacht und du zweifelst noch daran? dass ich dir einen Sohn schenken kann? Diese dunkle Wartestunde wurde tatsächlich zu Abrahams Sternstunde. Und Abraham bekommt erneut die Verheißung, Vers 5, du sollst einen Same haben, auf einen Sohn die Verheißung. Aber diese Verheißung wird nochmal geknüpft an die Geduld. Er muss also nochmal ein Stückchen auf die Wartebank. Warum macht Gott das so? Warum lässt manchmal Gott uns so lange warten in gewissen Dingen? Weil Gott will, dass alle Ehre ihm gebührt. Gottes Wille muss stets zu Gottes Zeit auf Gottes Weise geschehen. Das ist die Lektion, die Gott Abraham und auch uns hier beibringt. Und Gott wartet tatsächlich am Schluss so lange, bis alle Hoffnung bei Abraham und seiner Frau auf sich selbst zunichte gehen. In Hebräer 11, Vers 11 und 12 lesen wir davon, dass ihr Körper nahezu verstorben war, dass Sarah keine Kinder mehr eigentlich bekommen konnte, biologisch. Und genau dann war Gottes Stunde da. Genau dann konnte Gott sich als der Allmächtige ihnen zeigen. Und schauen Sie, Gott verheißt uns heute nicht so Kinder wie Abraham, aber ich denke, diese Aufforderung, die Gott ihnen hier auch gibt, dem Abraham, sieh hinauf auf Gottes Werk, kann auch uns zur großen Ermutigung werden und zur Hilfestellung in unserem Glaubensleben. Indem man einen Spaziergang macht, sich auch mal draußen die Natur anschaut und hochschaut zu den Sternen, die Gott geschaffen hat und die uns erinnern an seine Macht und Herrlichkeit. Wir können selbst mit den besten Teleskopen heute nicht die Gesamtzahl der Sterne erfassen. Manche schätzen sie auf 100 Billionen. Und wissen Sie was? Was wir noch nicht können, das weiß Gott. Gott aber kennt ihre Zahl. Psalm 147 spricht davon. Psalm 147, Vers 4. Er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Er kennt sogar ihre Namen. Was meinen Sie, wenn er diese Namen kennt, kennt er auch ihren Namen und auch ihr Umfeld und ihre Situation und ihre Umstände. Und will ich an dieser Stelle einmal fragen, wie steht es um ihr Glaubensleben? Wie steht es um dein Glaubensleben? Kannst du auf Gottes Verheißung warten? Kennst du Gottes Verheißung, die Gott denen gibt, die ihm glauben? Wir Menschen können eigentlich es überhaupt nicht abzuwarten. Und darauf, genau darauf drängt unsere postmoderne Zeit uns eigentlich hin. Sie drängt uns dahin, dass wir alles so schnell wie möglich haben wollen. Sie treibt uns voran und will uns eine Gier beibringen, dass wir als Menschen uns nach allem ausstrecken, so wenig wie möglich zahlen. Ich möchte alles sofort, am besten nur mit einem Mausklick. Jeder, der ein Amazon Prime-Konto hat, der weiß, von was ich spreche. Und man kann nicht mehr warten. Und dieser Mangel an Geduld schlägt sich dann ganz praktisch im Leben nieder oder kann sich niederschlagen im praktischen Leben. Dass zum Beispiel ein lediger Christ vor lauter Ungeduld nicht mehr warten kann und sich eben eine ungläubige Partnerin zur Frau nimmt. Was die Bibel sagt, was wir nicht tun sollen. Oder dass ein verliebtes Paar nicht mehr auf die Ehe warten kann. Oder dass der berühmt-berüchtigte Netflix-Account, der alles zugleich bietet, zur Suchtfalle wird. Und dass mein Gebetsleben von der Hass des Alltags, von meinem gefüllten Terminkalender so eingenommen wird, dass ich nicht mehr anders kann, als zu Gott zu sagen, Herr, bitte gib mir Geduld, aber bitte sofort. Und Gott weiß um unsere Ungeduld und unsere Voreiligkeit. Und deshalb stellt er uns manchmal in Wartestunden hinein, um uns daran auch zu erinnern, dass er es ist, von ihm geht die Macht aus. Er ist der Schöpfer und hat immer noch die Souveränität über allem. Und schau, wenn du einmal wieder auf der Wartebank sitzt oder dich auch jetzt gerade befindest, dann merk dir, Gott kommt in deiner Not spätestens rechtzeitig. Abrahams finstere Wartestunde wurde zur Sternstunde und zwar durch den zweiten Teil auch. Erstens haben wir gesehen, sie hinein in Gottes Wort, zweitens sie hinauf auf Gottes Werk. Und das bringt uns jetzt zum dritten Hinweis Gottes, zur eigentlichen Sternstunde Abrahams, nämlich drittens sie hinaus mit Gottes Versprechen. Ich lese Vers 6 bis 21. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom des Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter, die Hethiter, Ferisiter, die Raphaiter, die Ammoniter, Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Nun, Gott gab Abraham diese Verheißung. Und was wirkte es in Abraham? Abraham nahm Gott beim Wort. Gott spricht darauf, weil Abraham ihn glaubte. Allein, weil Gott ihm diesen Bund machte und ihm diese Verheißung gab. Gerecht. Und Gott gibt ihm darauf auch nochmal die Verheißung auf das Erbbesitz des Landes. Aber Abraham sehen wir in diesem Zusammenhang, er möchte nochmal eine Versicherung haben. Wiewohl Gott ihm sagt, du bekommst das Land, bleibt Abraham hartnäckig und er möchte das auf den Tisch haben. Er möchte sehen, was da wirklich kommt und er möchte eine Absicherung haben. Und tatsächlich, Gott lässt sich ein auf Abraham und er geht mit ihm, wir könnten sagen, zum Notar. Das ist eigentlich das, was er hier tut, auch wenn es damals kein Notar gab, wie wir ihn heute kennen. Gab es im Nahen Osten ganz andere Sitten. Gott macht mit Abraham hier einen Bund. Abraham sollte sich um die Utensilien kümmern und Gott würde dann unterschreiben. Das ist im Letzten das, was Vers 9 bis 17 darstellt. Und dieser Bundesschluss war damals eigentlich geläufig, war bekannt, gängig. Zwei Parteien schlossen diesen Bund und nahmen ausgewählte Tiere, gingen gemeinsam durch die Mitte hindurch. Und die symbolische Aussage war dabei diese Partei, die sich nicht an den Bund hält, der sollte es so ergehen wie diesen geteilten oder zerteilten Tieren. Wir finden eine ähnliche Parallele in Jeremia 34, 18. Können Sie nachlesen, Jeremia 34, 18, wo uns zeigt, dass das damals üblich war, einen Bund so zu schließen. Abraham richtet alles so aus, wie Gott ihm befohlen hat. Er holt interessanterweise nur zeremoniell reine Tiere herbei. Doch, dann gibt es Radau und wir lesen, dass ein paar Raubvögel ihr reges Interesse an diesem Bund zeigen und ihn sozusagen diese Tiere für sich beschlagnahmen wollen. Abraham muss ein Verteidigungsmanöver starten, sich darum kümmern, dass das nicht geschieht. Und wir fragen uns, warum wird uns das alles hier so detailliert beschrieben? Nun mit Sicherheit, um uns zu zeigen, dass Abraham mit der Besorgung und mit der Zubereitung eine ganze Weile beschäftigt war. Und tatsächlich, der Bericht geht erst am darauf folgenden Abend weiter, Vers 12. Und wir sehen, dass der ausgepowerte Abraham in einen tiefen Schlaf versinkt. Doch statt sanft zu schlafen, bekommt er auch im Schlaf noch Anfechtung. Und das, was wir hier in Vers 12 als Schrecken und Finsternis sehen, kann womöglich ein Albtraum gewesen sein. Aber Gott gibt ihm in diese Situation hinein einen weiteren Zukunftsblick und führt ihm jetzt im Detail aus, was ihn und seine Nachkommen erwarten wird. Gott zeigt ihm, dass seine Nachkommen zunächst Fremdlingschaft erwartet. Es handelt sich hier um eine gewaltige Prophetie über 400 Jahre bis hinein nach Ägypten. Und Gott zeigt ihm hier zugleich, dass sowohl sie in diese Gefangenschaft kommen werden in Ägypten, er sie doch auch wieder durch den gewaltigen Exodus aus Ägypten rausführen wird, das Volk Israel. Und dann kommt Vers 15. Man könnte ja gerade meinen, Abraham eilt von einem Gespräch zum anderen. Er sieht sich die Sterne an, er sammelt erstmal die Tiere, dann teilt er sie, dann muss er sie verteidigen. Dann will er sich schlafen legen und wird doch wieder geweckt. Aber Vers 15 zeigt uns hier diese gesegnete Verheißung Gottes, dass Gott Abraham den Frieden zuspricht und sagt in Vers 15, und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, Frieden, Shalom. Das ist das, was Gott Abraham hier verheißt. Und wiewohl seine Nachkommen turbulenten Trubel haben werden, wird er sich auch ihrer annehmen. Er nimmt sich Abraham an, er nimmt sich seine Nachkommen an. Das ist die göttliche Perspektive, die Gott ihm gibt. Und ich muss schon sagen, mit so einer Perspektive kann keine Rentenversicherung mithalten. Gott hat einen vollkommenen Plan für Abraham. Und schauen Sie, ohne jetzt die einzelnen Details hier aufzuzählen, geht in Vers 17 Gottes Unterschrift durch. Wir lesen in 5. Mose 4, Vers 24, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Gott unterschreibt, indem er zwischen diesen geteilten Opfern mit einem Glutofen durchfährt. Und an diesem Punkt wollen wir drei Sachen festhalten bei diesem Bundesschluss. Zum einen, Gott geht alleine durch. Dieser Bund ist einseitig. Gott schließt diesen Bund, aber Abraham geht nicht durch. Abraham ist passiv, er schaut zu. Und das müssen wir verstehen, um Gottes Heilsplan mit Abraham und seinem Volk, später, was er Israel nennt, auch heute verstehen zu können. Nur dann können wir dieses Durcheinander im Nahen Osten auch richtig einordnen. Zum anderen, Gott lässt hier Abraham schon sehen, dass sowohl Israel in diesen Glutofen in Ägypten dann sein wird, er es doch herausführen wird durch starke Hand, nämlich durch eine Feuersäule. Er zeigt Abraham schon, wie er sich seinem Volk annehmen wird. In der jüdischen Tradition wurde das als Schechina bezeichnet. Die Herrlichkeit Gottes symbolisiert durch diesen Glutofen, durch diese Feuersäule. Und das Dritte ist, dieser Bundesschluss zeigt, dass Gott sich Abraham verbirgt. Er sagt, ich nehme mich deiner Nachkommen an, auch wenn sie in die Gefangenschaft gehen. Ich bin bei ihnen. Vers 18 bestätigt dann das Geschehen als Bundesschluss. Abraham bekommt die göttliche Perspektive dieser Landverheißung nochmal durch Aufzählung der momentan heidnischen Platzhalter bestätigt. Naja, und damit schließt Kapitel 15. Und wir fragen, war es das? Sie müssten sich doch jetzt verwundert haben. Wo ist eigentlich der Schlüsselvers unseres Kapitels? Gut, dass Sie mitdenken. Den nehmen wir uns jetzt noch vor und deshalb stelle ich ihn an den Schluss. Wir haben gesehen, erstens, Abraham sah hinein in Gottes Wort. Zweitens, Abraham sah hinauf auf Gottes Werk. Und drittens, Abraham sieht hinaus mit Gottes Versprechen. Aber wie bitte kann man mit Gottes Versprechen hinaussehen? Das Hineinsehen war klar. Gott gab Abraham eine Vision, diese Schau. Das Hinaufsehen war auch noch klar. Natürlich, er schaut zum Himmel und er sah die Sterne bei einem sternklaren Himmel. Aber wie sieht man mit Gottes Verheißung hinaus? Und das bringt uns zu Vers 6 zurück. Vers 6 ist der eigentliche Schlüsselvers, der Dreh- und Angelpunkt des Kapitels. Und man könnte auch sagen, des ganzen Lebens von Abraham. Und es heißt hier, und hier an dieser Stelle kommen alle drei bisher genannten Punkte zusammen. Hier laufen alle drei Aufforderungen hinein. Abraham aber glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Drei wichtige Worte werden hier genannt. Erstens Glauben, zweitens Anrechnen und drittens Gerechtigkeit. Dieser Vers ist wahrhaftig so tief, dass das Neue Testament ganze drei Kapitel verwendet, um ihn auszulegen. Römer 4, Galater 3, Jakobus 2, Römer 4, Galater 3 und Jakobus 2 sprechen jeweils auch noch von diesem Vers. Und Gott gibt seinem Knecht hier dieses Versprechen und wie entgegnet Abraham ihm? Er entgegnet ihm mit einem lauten Amen. Ich glaub's. Amen heißt eigentlich nichts anderes als ich glaub's, es stimmt. Und kommt von derselben Wurzel wie das Wort Glauben. Ja, Gott rechnet Abraham den Glauben zur Gerechtigkeit an. Abraham stimmt ihm zu und immer wieder sagt die Bibel, dass die Menschen zu Gott nur durch Glauben kommen können. Und tatsächlich, die Definition von Glauben finden wir in Hebräer 11, Vers 1, wo es heißt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir Versöhnung, Vergebung unserer Schuld, die uns von dem heiligen Gott trennt, nur durch den Glauben bekommen. Trost, neue Kraft, Hoffnung, Zuversicht. Durch den Glauben. Und schau, Abraham sah durch den Glauben hinaus, weil er Gottes Versprechen mit Vertrauen entgegnete. Aber haben Sie sich mal gefragt, warum eigentlich die Bibel jedes Mal oder so häufig auch von dem Glauben spricht? Warum hat die Bibel oder warum hat Gott ausgerechnet den Glauben als Mittel bestimmt zur Rettung aus der Verdammnis, zum Zugang zur ewigen Segnung im Himmel? Ich möchte mit einem kurzen Zitat von Spurgeon antworten, der sich dieselbe Frage stellte und darauf urteilte, dass soweit wir sagen können, der Glaube deshalb zum Mittel der Gnade bestimmt wurde, weil er sich von seiner Natur aus besonders gut dazu eignet. Nehmen wir einmal an, sagt er, ich würde in die Stadt gehen, einem Bettler begegnen und möchte ihm etwas Geld geben. Wohin werde ich das Geld denn legen? Nun, sehr wahrscheinlich in seine Hand. Warum? Weil es wohl kaum sinnvoll wäre, die Gabe in sein Ohr zu stecken oder ihm auf den Fuß zu legen. Die Hand scheint zum Empfangen wie geschaffen zu sein. Und genauso ist der Glaube wie geschaffen, um einem Empfänger etwas zu vermitteln. Es ist die geistige Hand des Menschen, sagt Spurgeon, mit dem der Mensch die Gnade Gottes in Empfang nimmt. Vers 6 beschreibt nichts anderes als den Handschlag Abrahams auf Gottes Angebot. Und dieser Vers kennzeichnet seine ganze Lebenshaltung. Er ist in der Gegenwartform geschrieben. Das heißt, von dem Moment aus, als Gott ihn herausrief aus Ur in Chaldäa, bis zu diesem Zeitpunkt. Und wie viele Menschen wollen heute alles sehen, alles hören? Aber Abraham genügte sich bei dem, was Gott ihm versprach. William Busch sagte dazu, es ist ja eigentlich unerhört. Es sollte doch nicht selbstverständlicher sein, als dass wir dem Herrn glauben. Aber hier wird die ganze Verkehrtheit der menschlichen Natur offenbar, dass wir allen möglichen Geistern lieber glauben als dem Herrn aller Herren. Adam und Eva glaubten lieber der Schlange, als sie ihnen sagte, ihr kommt zu kurz, wenn ihr euch nach Gottes Weisung richtet. Und so verloren sie das Paradies. Und wir machen es ebenso. Wir glauben jedem Klugredner, jeder Zeitung, jedem Schwätzer. Aber dem Herrn glauben wir nicht. Ist das nicht verwunderlich? Wer verdient denn wohl mehr unser Vertrauen als unser Herr? Dann fährt er fort, wie viele seiner Verheißungen sind in Erfüllung gegangen. Auch wenn die Vernunft tausendmal sagt, nein, nie ist einer zustanden geworden. Wer verdient wohl mehr unser Vertrauen als unser Herr Jesus? Er ist auf die Erde gekommen, hat nichts für sich sehr gewollt, hat gedient und sein Leben gegeben zur Erlösung. Möchte es doch auch von uns heißen, er glaubte dem Herrn. Und schau, dieser Schlüssel zu Abrahams Sternstunde war, dass er Gottes Versprechen mit als bare Münze annahm. Natürlich würde Abraham noch manches Mal stolpern, das lesen wir im nächsten Kapitel auch schon. Aber er war geprägt von diesem Grundvertrauen in das, was Gott sagte. Das zeigt uns ja schon dieses Kapitel, wo er zumindest mit Gott kommuniziert über das, was Gott ihm schon verheißen hatte. Und Gott rechnet ihn durch den Glauben. Durch den Glauben zählt Gott ihn zu den Gerechten. Und ist Ihnen hier diese Ironie aufgefallen? Gott zählt Abraham zu den Gerechten. Bei Abraham gab es eigentlich gar nichts zu zählen. Er hatte noch keine Kinder, er hatte noch kein Landbesitz. Aber weil er Gottes Verheißung mit Glauben begegnete, zählte Gott ihn zu den Menschen, die vor seiner Heiligkeit, die wie ein verzehrendes Feuer ist, bestehen kann, weil sie Gott glauben. Und weißt du, ähnlich wie Gott hier mit Abraham diesen einseitigen Bund geschlossen hat, hat Gott auch im Neuen Testament einen einseitigen Bund geschlossen auf dem Hügel von Golgatha. Wir sehen eigentlich auch hier in diesem Vers 6 schon ein alttestamentliches Pendant zum Neuen Testament. Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Bei dem Bund von Golgatha waren es keine Tiere, die gesammelt werden und zerteilt werden mussten. Das Opfer war der Sohn Gottes selbst. Dort gab es keine Raubvögel, die verscheucht wurden oder niemand, der sie verscheuchte. Dort war es Jesus, der die bitterste Finsternis am Kreuz trug und deine und meinen Stolz auf sich nahm und in seinen Leiden auf sich nahm. Und weil wir die Herrschaft, die Gott eigentlich, den Anspruch, den Gott eigentlich auf uns hat, ablehnen, Christus nahm das auf sich an seinem Leib. Und die Frucht, die unsere Sünde zur Folge hatte, bekam Jesus am Kreuz zu spüren, weil er Gottes Zorngericht auf sich nahm, an deiner und meiner Stadt aus Liebe zu dir und mir. Und wir Menschen, was machen wir damit? Wir meinen, wir sind schon recht. Wir kommen auch klar ohne Gott. Aber genau unser wortwörtlicher Wunsch nach Gottlosigkeit war es, der Christus am Kreuz traf. Als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und schau, Christus unterschrieb diesen Bund einseitig durch sein sündloses Blut. Und er sah auf dich und sagte zum Vater, dieser Sünder da hat eigentlich nichts, was es zu zählen gibt. Selbst seine besten Werke bringen ihm nichts. Aber wenn er sein Vertrauen auf mich setzt, dass ich für ihn starb, dann zähle auch du ihn zu den Gerechten. Wie Abraham können wir uns auf Gottes Wort, auf Gottes Angebot verlassen, weil Gott sich festgelegt hat in seinem Wort. Und durch seine Zusagen werden unsere elendsten Wartestunden zu echten Sternstunden. Glaubst du das? Glaubst du Gott? Wenn du noch Vorbehalte hast gegenüber Christus, gegenüber Gott und noch nicht glaubst, dann sei dir bewusst, entweder Gott rechnet dir durch den Glauben die fehlerlose Gerechtigkeit Christi an, dass du vor Gott bestehen kannst, oder er rechnet dir durch deinen Unglauben deine Sünde und damit verbunden die Ewigkeit in der Hölle an. Gottes ausgestreckte Hand geht in diesem liebevolle Gnadenangebot vom Kreuz auch heute noch an alle Menschen und wartet auf deine Antwort und wartet auf dein Amen. Und dir, der du Christus bereits glaubst, möge Abraham zum Vorbild dienen. Abraham zum Vorbild, der sich mit seiner ganzen Not an Gott wendet, der hinein in sein Wort sieht, hinauf auf sein Werk sieht und damit verbunden hinaus mit seinem Versprechen sieht. Und merke dir, wenn du in seinem Wort auf sein Werk siehst, wird dir die Reichweite seiner Versprechen bewusst. Möge deine Antwort auf diesen Text eine Antwort sein, die all die bevorstehenden Herausforderungen in diesem neuen Jahr durchdrängt, was auch immer für Wartestunden auf dich noch zukommen 2018, dass es heißen möge von dir, er glaubte dem Herrn. Und möge diese Haltung Abrahams auch uns als gesamte Gemeinde in unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Aufgaben, an denen wir stehen, mehr und mehr prägen, dass es auch 2018 heißen kann von der BEG Hannover, sie glaubten Gott. Und ich schließe und verweise auf das Jahr 2018 mit dieser ermutigenden Feststellung von Ernst Modersohn, der mit Abraham der festen Überzeugung war, Gott kann alles, nur nicht die enttäuschen, die sich auf ihn verlassen. Vater, und wir lesen von diesem Text und lesen von diesem Vorbild Abrahams, der sich mit seiner Not an dich wandte und sie dir bekannte und Herr, dir Glauben schenkte. Schenke uns auch diesen Glauben. Du weißt, wo jeder von uns steht im Alltag, wo wir auf der Wartebank sitzen, Herr. Gib uns die Geduld, lehre uns die Geduld. Und schenke Gnade, dass wo wir stehen, dass wir die Zeit nutzen und dass wir dich ehren durch Glauben, dass wir dir wohlgefallen durch Glauben. Danke, Herr, für dieses Vorbild von Abraham. Und wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst, dass du dich über dieses Jahr erbarmst, dass du dich über unser Volk erbarmst und dass du echten Glauben schenkst auf in unserem Volk, Herr. Dass du echte Erweckung schenkst, auch hier in Hannover, dass Menschen ergriffen werden von deiner Heiligkeit. Dass du ein verzehrendes Feuer bist, aber dass der vor dir bestehen kann, der dir glaubt und der Ja sagt zu dem Wort von Kreuz, dass Christus für mich starb. Danke, Herr, für dieses Opfer. Herr Jesus, danke für dein Erbarmen, das sich am Kreuz zeigt, dass unsere Wartestunden zu Segensstunden, zu Sternstunden macht. Und Vater, wir beten dich an und möchten mit dir auch in diesem Jahr rechnen, dass du wirkst. Gelobt sei dein Name. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.